Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Sim Talk von Big in Sports. Mein Name ist Laura Luft und ich habe heute drei spannende Gäste in der Diskussionsrunde. Unter anderem nämlich Maximilian Benecke oder auch Mr. iRacing, der mit fast 11.000er Rating, also iRating, ungeschlagen an der Spitze in seiner Simulation steht. Dann haben wir noch René Butler, R-Factor 2 Entwickler, Caster und Rennteam-Eigner und in seiner Szene bekannt wie ein bunter Hund. Und last but not least, Paul Schalm, der Gewinner der 12 Stunden auf Monza der RRVGT in Assetto Corsa Competizione als Solofahrer mit VR, der mittlerweile in seiner Community als Alien bezeichnet wird. Herzlich willkommen euch drei.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Bevor wir in die heißen aktuellen Sim-Themen einsteigen, gibt es aber auf dem Kanal immer drei Standardfragen, die wir gerne euch stellen möchten. Ihr könnt ja ganz kurz drauf eingehen. Und zwar nämlich die Frage Nummer 1 ist, wer ist für euch der größte Sportler? Und wir fangen mal mit Max an.
Michael Schumacher, ganz klar.
Sehr gut. René?
Michael Jordan.
Okay, sehr interessant. Und last but not least, Paul?
Ich schließe mich der Max an, Schumi.
Schumi, ja, das ist ja ein gutes Voting hier. Das hatte schon mal jemand gesagt. Also sehr schön an der Stelle, interessant auch für uns. Dann zweite Frage, der größte Sportmoment, René?
Für mich selbst oder in der Geschichte?
Egal, für dich selbst oder was du generell findest.
Ich weiß es nicht. Ich enthalte mich.
Max?
Das ist schwierig. Ich muss ja irgendwie jetzt beim Thema bleiben. Schwierig. Ich würde sagen, 2010 Sebastian Vettel Weltmeister in Abu Dhabi.
Und Paul?
Um mal nicht beim Thema zu bleiben, würde ich sagen, das WM-Tor 2014 von Götze.
Ja, super. Es muss auch nicht nämlich immer beim Thema sein. Aber sehr schön, interessant an der Stelle. Und vielleicht, René, fällt es dir dann noch später ein. Und jetzt noch eine schwierige Frage natürlich, weil die interessanteste Sportart neben eurer, Paul.
Da ich lange selber gespielt habe, Handball.
Max?
Ich habe auch selber lange Handball gespielt. Würde aber nicht sagen, dass es die interessanteste Sportart ist. Schwierig. Also klar, ja, ich würde einfach jetzt mal Fußball sagen, auch wenn ich kein großer Fußballfan bin, aber sobald es dann zur WM, EM kommt, ist ja das ganze Land dabei, deswegen Fußball.
Okay, René?
Wenn ich Curling sage, klingt das komisch, ne? Ich habe 12 Jahre Baseball gespielt, also gehe ich mit Baseball.
Sehr gut. Ja, dann haben wir doch schon mal ein buntes Potpourri hier an euren sonstigen Interessen. Also das passt ja an der Stelle. Aber wir wollen jetzt ja natürlich, weil wir hier die Sim-Größen nämlich vertreten haben, generell auch mal auf das Sim-Thema eingehen. Und ich habe ja schon so angekündigt, der ein oder andere ist nämlich ja auch Entwickler. Und da fangen wir mit dir, René, mal an. Du hast R-Factor 2 entwickelt, fährst das ja auch immer noch regelmäßig, aber du warst auch auf anderen Plattformen unterwegs. Wie kamst du zu dem Thema?
Also zuerst muss man sagen, ich muss glücklicherweise das Spiel und die Sim nicht entwickeln. Ich bin der Business Manager, bedeutet, ich kümmere mich normalerweise um Marketing und Lizenzen, also sowohl Lizenzen für Autos und Strecken, die wir in R-Factor 2 haben dürfen, als auch gebe ich unsere Lizenz raus an andere für TV-Shows, für Commercial Use, also zum Beispiel in Sim-Cafés etc. Dementsprechend muss ich normalerweise nicht im Code rumkrabbeln. Das ist ganz angenehm, glaube ich. Das ist nämlich eine sehr, sehr harte Arbeit. Wie ich dazu kam, gut, ich bin ja jetzt schon im Sim-Racing vertreten seit 2002. Und ja, nachdem ich dann nochmal 3 Jahre bei der ESL gearbeitet habe im Business Development und Sales-Bereich, wollte ich mich dann unbedingt direkt nach Sim anschließen, um mich halt nur mit dem Bereich beschäftigen zu müssen, für den meine Leidenschaft nun mal vorhanden ist. Und ja, da bin ich bei R-Factor 2 gelandet.
Fährst du das aktuell heute auch oder hast du dir auch mal andere angeschaut?
Ich bin ziemlich breit aufgestellt, würde ich mal behaupten. Klar, R-Factor 2 ist ein sehr, sehr großer Teil davon, sei es jetzt nur für Tests oder um sich bestimmte Features anzugucken. Wir arbeiten ja auch immer wieder an der Grafik-Engine. Es ist eine Sache, ich war sehr, sehr lange in iRacing auf dem Oval unterwegs, weil ich da eine Menge Spaß dran hatte. Jetzt momentan viel ACC, einfach weil ich Public Racing absolut liebe, weniger Zeit für Liegen und die ganz großen Events habe. Von daher, ich würde mal behaupten, es geht, vergeht keine Woche, wo ich nicht verschiedenste Simulationen fahre, weil die haben alle ihre Vor- und Nachteile, sie haben alle Gründe, warum ich sie liebe, von daher immer her damit.
Also immer schön am Suchten, so ich das sehe, alles klar. 24 Stunden im Simulator, sehr schön. Ja, Paul, du bist ACC-Fan seit neuestem oder hast du das von Anfang an für dich so als deine Simulation auserkoren?
Also ich habe es seit Early Access, eigentlich seit Tag 1, aber mein alter Rechner hat es nicht gepackt. Ich habe erst seitdem ich Anfang April den neuen Rechner hatte, erst intensiv ACC fahren können. Ja, und seitdem eigentlich so ziemlich jedes Ligarennen mitgenommen, was so für mich ging. Und allgemein jedes Rennen.
Seit hast du auch Mitte andere ausprobiert oder ist es für dich jetzt, wo du sagst, das ist top-notch, das ist das, was dir am meisten liegt?
Andere Sims? Ich habe es auf Picards angefangen, 2015 mit Sim Racing. Das eine Saison, dann eine Saison Race Room, dann viele, viele Saisons in AC im ersten Teil. Auch viel iRacing gefahren. Da haben mich halt auch die Langstrecken-Events gereizt. Dort halt nie im Ligabetrieb gefahren und ja, jetzt halt ACC.
Sehr schön. Wenn du gerade iRacing ansprichst, bist du auch schon mal gegen Max gefahren?
Ich glaube nicht, nee.
Ja, Max ist ja sowieso, also unfassbar, was du immer da runterreißt. Ich meine, wie oft sitzt du denn bitte schön seit gefühlt, weiß ich nicht, 10 Jahren im Simulator oder noch länger quasi jeden Tag? Das ist ja der Wahnsinn, wie viele Punkte du da sammelst.
Krass. Ja, zu oft derzeit. Nein, es geht noch. Klar, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich bin jetzt bei iRacing seit 2015, also fast genau eigentlich 5 Jahre jetzt. Und klar, wenn man anfängt in den ersten 5-6 Monaten, sage ich mal, dann will man natürlich schon ziemlich viel fahren, weil es einem auch einfach super viel Spaß macht und man immer wieder was Neues sieht. Verschiedene Autos kommen raus, man will alles mal trainieren. Und mittlerweile ist es ja so, es ist auf so einem hohen professionellen Level, dass wir zumindest bei uns im Team uns meistens auf ja eine Serie zur gleichen Zeit konzentrieren. Das heißt, viel mehr ist eigentlich auch gar nicht drin. Wenn dann nebenbei mal so ein Special Event ist, ja, dann schon. Aber ansonsten konzentrieren wir uns da auf eine Serie. Und ja, also wenn es mal wirklich nötig ist und man die Zeit auch investieren kann, dann können es schon 6 bis 8 Stunden am Tag sein. Aber das ist halt eigentlich auch die Ausnahme. Also jetzt zum Glück sind mal ein paar Wochen frei und dann kann man auch mal was anderes machen, als ständig nur im Simulator sitzen und fahren.
Ja, vor allem das artet ja wirklich in Arbeit aus und das kann man ja auch sehen, wie viel Zeit und in auch Setup-Arbeit ihr investiert. Und ich meine, gerade bei deinem Team Redline, ihr habt ja auch Prominenz dabei, ihr trainiert ja sowieso fleißig, tauscht euch aus. Wie lange braucht ihr denn für so ein Setup oder habt ihr die alle jetzt schon fertig und könnt ihr aus dem Hut zaubern oder ist da immer noch Arbeit, die hier reingesteckt wird?
Nee, leider hat man die nicht einfach so mal da liegen, sondern das ist für jede Saison, auch wenn es die gleiche Strecke und das gleiche Auto ist, nochmal eine komplette Anpassungsarbeit. Bei mir ist es immer so, nach 3-4 Stunden bin ich eigentlich am Limit von meiner Pace und danach geht's nur noch um Setup finden. Also wirklich 95% der Zeit geht da drauf. Es ist wirklich auf dem Level, auf dem wir gerade sind, man macht einen Klick im Setup, fährt 5 Runden, schaut, was hat sich geändert und macht das Gleiche dann nochmal, am besten auf einem frischen Server und das halt 2, 3, 4 Stunden am Stück, dann eine kurze Pause und dann nochmal. Ansonsten wird es einfach nichts und so findet man halt langsam nach und nach das eine nach dem anderen Hundertstel und ja, leider sieht so der Tag aus, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es macht ja trotzdem Spaß. Klar, nicht immer, während man das Setup baut, aber dann zumindest, wenn man am Renntag vorne ist, dann weiß man, dass sich die Arbeit gelohnt hat und das ist es wert.
Ja, das ist wirklich immer Tüftelei an letzter Stelle und ich meine, gerade auch iRacing hat so viele Sachen, was man abstimmen kann. Ich war da auch jetzt vor kurzem erstmal dabei, ich hatte das vorher nicht und habe gedacht so, oh mein Gott, das sind ja gefühlt 80 Seiten, die du quasi noch durchwurschteln musst. Also da geht es ja um wirklich jedes Ding. Also Respekt, was ihr da immer an Feinarbeit da reinsteckt. René, bei dir ist es ja auch so, ich meine, du bist jetzt sogar Teameigner, du musst natürlich deine eigenen Autos auch abstimmen, hast jetzt so den Spagat zwischen reale Welt und Simwelt. Hilft dir das in deinem Setup, in der Arbeit, was du am Simulator schon gemacht hast oder sagst du, nee, muss ich eh alles neu anpassen?
Ich muss da gestehen, ich bin wohl der absolute Anti-Set-Fahrer. Ich habe früher ja schon mal eine Zeit lang als Testfahrer gearbeitet für ein Magazin, bin es also gewohnt, Fahrzeuge zu fahren, ohne Einfluss auf das Setup zu haben. Und genauso halte ich es permanent. Wenn andere Leute ihr Autos abstimmen wollen, egal ob es im Sim oder in echt ist, dann lebe ich mit dem, was ich am Ende vorgesetzt bekomme. Ich bin da meistens überhaupt nicht mit dabei. Ist einfach nicht meins. Ich fahre gerne, ich stelle mich gerne die Herausforderung, wie sich das Auto anfühlt und versuche, das Gleiche zu erreichen wie die anderen. Wir haben natürlich jetzt sowohl im Sim als auch im echten Bereich bei uns im Team. Jede Menge Leute, die wirklich gut darin sind, gerade im Sim-Bereich konnte man in letzter Zeit durch Setups eine Menge rausholen. Die Jungs sind am Ackern wie sonst was, muss ich gestehen. Also wie der Herr iRacing bereits sagte, es ist nun mal so, dass da eine Menge Zeit reingeht und wirklich eine Menge einfach ausprobieren ist. Und das macht sich natürlich, so größer das Team ist, umso einfacher wird's. Ja, weil die Leute das alle untereinander ausprobieren können und dann kann man am Ende schauen, ob es dann besser geworden ist. Ich selbst habe damit glücklicherweise eher weniger zu tun.
Paul, ich sage ja, du bist ja quasi auch der Setup-Guru. Du bist jetzt schon mal 2x12 Stunden bei der RFVGT alleine gefahren und hast auch gesagt, dann habe ich mein Setup für mich. Wie lange hast du für das Setup gebastelt? Weil die Strecken natürlich ja von Nürburgring und Monza schon unterschiedlich waren und du bist auch noch mit VR 12 Stunden gefahren. Also nochmal Respekt an der Stelle. Wie lange hast du gebastelt für dein Setup?
Eigentlich gar nicht lang. Wir haben im Team auch einige Setups auf Lager, schon für jede Strecke gehabt. Und tatsächlich war es weniger das Setup auf mich noch anpassen, als mich auf das Setup. Also ich habe mich eher dem Setup angepasst, damit ich wenig bis gar nichts dafür machen muss.
Wie lange hast du dann aber trainiert, um dich vorzubereiten? Also die Strecken kanntest du ja schon, aber wie lange hast du dann nochmal gesessen, um zu sagen, so, jetzt passt's für mich?
Oh, immer mal so am Abend ein paar Runden. Je nachdem, wie halt Lust und Laune da war.
Ja, ich finde das krass. Also es hat ja schon mal auch einer gesagt, er ist mit dem Standard-Setup gefahren und ich muss gestehen, ich gehöre ja auch zu der, ich habe keine Ahnung von Setup-Generation, also ich muss mich damit auch beschäftigen und ich kriege ja auch immer nur Material und muss dann damit umgehen. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man dann was hat, wo man sagt, cool, damit kann ich noch die letzten Zehntel rauspressen. Aber Respekt, dass ihr einfach sagt, naja, ich fahre halt da mal schon, ne? Also da Hut ab an euch alle, die ihr da immer stundenlang feilt oder auch eben mit Standard unterwegs seid. Generell nochmal eine Frage, das können wir nochmal, glaube ich, dann ganz kurz nämlich vor der Pause durchgehen, nämlich, was sind denn eure Lieblingsautos, Paul?
Eindeutig der Benzer, der AMG GT3.
Weil? Kurz abzustimmen oder liegt ruhig?
Ja, ich finde halt den Sound geil. Ich habe bei Mercedes eine Ausbildung gehabt, ich feiere das Auto einfach. Das fing in AC an, hat sich über iRacing durchgezogen und jetzt in ACC. Es ist immer der AMG.
Okay, bei dir, René?
Im Sim-Bereich ist grundsätzlich ein Porsche, muss ich gestehen. Ich mag das das Unique Handling dieses Layouts und das gleiche auch in echt. Also ich glaube, das coolste Auto, was ich in echt hier auf einer Rennstrecke gefahren bin, was mir lag, direkt von der Standardabstimmung, war ein Cayman SP4T, von daher Porsche.
Okay, und bei dir, Max?
Bei mir auch Porsche RSR oder Audi R8 GT3.
Das ist schon mal irgendwie unisono schon fast. Also Porsche und Mercedes wird sehr oft gewählt. Was ist denn so, wo ihr sagt, das sind die Autos, die am schwierigsten sind? Natürlich hat auch nicht jede Simulation alle. Das muss man natürlich ja auch an der Stelle sagen. Aber gibt es Autos, mit denen ihr sagt, so, boah, da ist es ewig lang zum Abstimmen und da hat man einfach keinen Spaß mit? Max?
Also bei mir würde ich dann grundsätzlich so einen LMP1 nehmen, weil da gibt es einfach die meisten Einstellungen und das ist einfach irgendwann einfach nur noch nervig, weil man keine Ahnung hat von dem, was man eigentlich da macht und nur hofft, dass es irgendwann gut ist.
Und bei dir, René?
Da würde ich zustimmen, alles, was LMP oder Open Wheeler ist, ist nicht meins. So viele Knöpfchen zum Drehen, ich will ja fahren und ich stelle mich irgendwas am Lenkrad einstellen und ich bin einfach nicht schnell, wenn es extrem Downforce wird. Also von daher auch LMP1, LMP2, alles sowas ist nicht wirklich meins.
Und bei dir, Paul?
Ja, so wie solche Elektrotechnologien da zum Einsatz kommen, wie DRS, ERS und so, da bin ich raus. Das ist nicht meins. Also LMP, Open Wheeler, die neue Generation da.
Nee. Unisono, Wahnsinn. Und das durch die Plattform weg. Also da habt ihr anscheinend den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das finde ich auch ganz gut an der Stelle, das mal einfach mal so mitzugeben, weil viele sagen so, sie probieren sich da gerne mal aus, aber ihr sagt einfach, nö, dauert einfach zu lange, um das Auto so passend hinzubiegen. Von daher, ja, das ist eine gute Aussage und schön, dass ihr das auch drei alle bestätigt. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Unterbrechung und werden dann nachher weitergehen und nochmal unsere drei Profis hier zu diversen Sim-Themen befragen. Also bleibt dran, bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, gestärkt aus der Werbepause, wieder alle hier drei zurück bei dem Sim-Talk von Big In Sports. Und wir hatten es gerade schon über die diversen Autos, die Lieblingsbabys unserer drei Sim-Fahrer. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Strecke. Was ist eure Lieblingsstrecke? Paul, fangen wir mit dir an.
Oh, schwierig. Also durch die RVGT ist so eine gewisse Verbundenheit nach Oschers Leben entstanden. Da ja das jährliche Treffen, wo dort ist, klar, die Nordschleife. Auch wenn diese in diversen Sims lange trainieren musste. Ich war mal zu früh gefrustet nach jedem Abflug, weil ich mich dann ewig rumschleppen musste um den Kurs. Aber mittlerweile geht's. Ja, über einen großen Teich würde ich jetzt sagen, Road Atlanta ist eine geile Strecke.
Und bei dir, René?
Erstens Nürburgring und Nordschleife. Ich meine, deswegen wohne ich jetzt hier. Das würde ich definitiv mal ganz oben auf die Liste setzen. Deswegen versuche ich auch jeden Tag irgendwie eine Runde zu drehen, wenn die Schleife offen ist. Egal, ob im Simulator oder in echt. Und als zweite würde ich nehmen Spa. Weil es ist ein super schöner Flow, eine sehr, sehr interessante Strecke. Ich finde sie extrem gut gebaut, um dort dickliche Kämpfe auszutragen und verschiedenste Linien in einem Fight nutzen zu können. Von daher ist definitiv eine sehr, sehr geile Strecke.
Und bei dir, Max?
Bei mir ist es COTA, Circuit of the Americas. Ich weiß, viele bezeichnen es als Aldi-Parkplatz, weil man so viele Auslaufzonen hat. Aber auf der anderen Seite wurde die Strecke eben gebaut, um alle möglichen Elemente drin zu haben von den besten Strecken der Welt. Zum Beispiel die S's von Silverstone oder die vierfach links, die auch an vierfach rechts, die an vierfach links von aus Türkei angelehnt ist. Und dementsprechend, ja, COTA.
Okay, ihr seid natürlich jetzt auf euren Plattformen gut vertreten, aber wir können das ja auch mal offen ansprechen, weil ihr eben aus drei verschiedenen Ursprungssimulationen ja kommt. Habt ihr jetzt festgestellt, was euch an den einzelnen Simulationen vielleicht besser gefällt, zum Beispiel Grafik bei ACC, wenn man das mal anspricht, versus iRacing? Habt ihr da irgendwelche Sachen, die euch besser liegen und ihr deswegen euch dafür entschieden habt? Fangen wir mit dir, Max, an.
Also bei mir ist es so, ich gehe dann nach gewissen Prioritäten. Bei mir ist die höchste Priorität die Competition. Das heißt, wie gut sind die Leute, die neben mir auf dem Service noch fahren oder auf der Simulation noch fahren? Und da ist es aktuell einfach so, dass bei iRacing die Besten sind. Und das sieht man immer daran, dass wenn die iRacer auf irgendeine andere Simulation gehen, sei es Race Room, sei es Assetto Corsa, sei es F1, dann sind die auch immer vorne mit dabei. Und dementsprechend ist das beste Kriterium für mich. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein Fan von dieser plastischen Grafik bin, die es oftmals in Spielen gibt. Ich sehe jetzt auch wieder bei den Screenshots von F1 2020. Das sieht für mich einfach nicht realistisch aus und dementsprechend bin ich da auch kein großer Fan. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, iRacing hat nicht unbedingt das Beste in allem, aber sobald oder solange die Competition eben da ist, ist iRacing für mich das Nonplusultra.
Wie siehst du das, Paul? Du bist jetzt bei ACC. Grafik versus Community oder ist es dir egal?
Also mir geht es primär eigentlich um den Spaß. Egal in welcher Community ich fahre. Klar, die Grafik in ACC ist halt einfach geil, gerade mit der Unreal Engine. Auch im Vergleich zu iRacing, aber iRacing setzt da einfach die Prioritäten anders. Man muss es halt für sich selbst irgendwie rausfinden. Ich bin jetzt halt bei ACC und fahre da jetzt auch erstmal eine Weile.
Ja, hast ja auch gute Competition, so war es ja nicht an der Stelle, ne? Da musste man sich ja schon teilweise durchsetzen, aber wie sieht das der René? Weil er hat natürlich mit R-Factor 2 auch eine Simulation, die, würde ich jetzt mal sagen, genau auf der Augenhöhe von den anderen beiden sein kann. Erzähl mal aus deiner Warte.
Eigentlich müsste ich es ja andersrum machen als der Max. Ich müsste mir die schwächste Competition irgendwo suchen, ne? Damit ich auch ein bisschen Spaß haben kann. Aber das ist jetzt nicht der Grund dafür. Grafisch, sagen wir ganz ehrlich, ACC ist ein Brett, was es angeht. Kunos hat dann einen super Job abgeliefert. Ich hatte den Jungs letztens auch noch eine Mail geschrieben, deswegen, dass ich wirklich beeindruckt bin. Super, super schönes Spiel geworden. Eine super schöne Simulation geworden. Also Hut ab dafür. Ich selber, klar, Fahrgefühl ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, weswegen ich sehr froh über R-Factor 2 bin. Ich glaube, da liegen wir wirklich gut dabei. Content muss ich jetzt gestehen, ich bin sowieso nicht jemand, der so viel verschiedenen Content fährt. Sonst wäre wahrscheinlich iRacing ganz oben, gerade weil man da oval sehr, sehr gut kompetitiv fahren kann. Mhm. Ich denke auch, es hängt ein bisschen davon ab, wo man eigentlich seine Priorität setzen möchte. Ich finde, man muss sich auch nicht zwangsweise für eins entscheiden. Klar, wenn ich irgendwo ganz, ganz oben mit dabei sein will, dann kann ich wahrscheinlich nur eine Sim wirklich fahren. Sonst wird das ein bisschen schwierig, oben zu sein. Wie gesagt, ich springe ja die ganze Zeit. Ich liebe das Fahrgefühl in R-Factor 2. Wenn ich jetzt unbedingt der Meinung bin, ich will heute Abend ein bisschen Spaß in einfachen Rennen haben, dann sieht man mich halt auf den ACC, weil da das Public Racing momentan sehr gut besucht ist und eine Menge Spaß macht. Das ist noch nicht ganz so schlimm, dass sich jeder gleich anschreibt, wenn irgendwas passiert. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt unbedingt mich mal wieder messen, dann ist natürlich das Competition-System in iRacing eine super gute Plattform. Von daher, ich nehme mal das mit, was gerade zu meiner Stimmung passt.
Max, du hast gesagt, bei dir ist die Performance unabdingbar. Hast du aber denn auch andere Communities, in denen du fährst? Oder du sagst, ich bin einfach jetzt nur beim Team Redline und kümmere mich darum, weil du hast gesagt, du hast auch gar nicht die Kapazität, irgendwo anders mal mitzumachen, außer es lässt die Zeit natürlich zu, wie jetzt zum Beispiel beim DMSB in der SRC.
Ja, also grundsätzlich muss es immer mit dem Schedule passen. Also wenn jetzt, wie jetzt zum Beispiel mal 3-4 Wochen kein großes Rennen ist auf iRacing, dann würde ich auch mal sagen, okay, kann ich nochmal irgendwo anders mitfahren. Aber meistens ist es dann halt nicht so. Im Winter ist wieder ein bisschen mehr Zeit, weil dann einfach die Saison vorbei ist. Also grundsätzlich bin ich schon offen. Ich bin schon diverse Competitions auch auf anderen Simulationen mitgefahren und hätte jetzt auch kein Problem damit auf Assetto Corsa zu fahren. Ich habe es auch jetzt erst vor, wann war das? Vor 2 Tagen durfte ich es mal im Porsche Museum sozusagen in deren Simulator testen. Und ich, also das Fahrgefühl oder die Weise, wie man sich einfach in das Auto reinsetzt und sehr gut schon damit zurechtkommt, ist halt ja sehr einsteigerfreundlich, was ich gut finde, wodurch ich denke, dass ich auch mal bestimmt das ein oder andere Rennen mitfahren würde, aber eben nur dann, wenn es wirklich die Zeit zulässt. Mhm.
Paul, du bist ja bei der RFVGT in der Community. Warst du da von Anfang an oder hast du dir auch noch andere angeguckt? Weil ich meine, so Community-Fahren ist natürlich auch immer schön, weil man da einen riesen Fanbase hinten dran hat. Es motiviert sich immer jeder gegenseitig. Oder hast du da vorher noch andere Communities kennengelernt?
Nee, das fing tatsächlich 2015 mit der RFVGT an. Mhm. Dann über die Jahre, wo AC in der RFVGT nicht so präsent war, dann halt ein paar andere gesucht, um halt AC weiterzufahren. Da halt auf die SAU gestoßen oder halt auch auf Virtual Racing. Klar kommt man zwangsläufig nicht drum rum. Ja, aber back to the roots, oder wie sagt man so schön? Mhm.
Perfekt. René, bei dir, hast du eine Community, in der du fährst oder sagst du, ich mache das zum Training und aus Spaß und gerade was gerade so vor die Schnauze kommt?
Communities sind ja häufig in Ligen strukturiert, sag ich mal, und das passt aber mit meinem Zeitplan nicht. Ich meine, gut, jetzt mit der momentanen Situation ist es ein bisschen einfacher geworden mit dem Reisen, aber vorher war ich halt viel mit der Formel E unterwegs, mhm, und auch mit anderen Events. Daher waren Ligen für mich immer schwierig. Dementsprechend würde ich jetzt gerade nicht behaupten, dass ich direkt in einer Community aller jetzt Virtual e.V. oder was auch immer unterwegs bin. Klar, mit der R-Factor Community fahren wir sehr häufig sonntags. Das hat sich so ein bisschen etabliert. Just for fun, ein paar Rennen. Und der Rest ist für mich wirklich entweder größere Events, sei es jetzt die R-Factor Endurance Events oder letztens bin ich das 12-Stunden-ACC-Rennen in Spa gefahren. Wenn sich das machen lässt von meinem Terminplan, sonst findet man mich eigentlich wirklich nur auf irgendwelchen Public-Servern. Oft nehme ich dann ein paar unserer Fahrer mit, damit ich ein bisschen Unterstützung habe und Hilfe. Und dann fahre ich einfach ein bisschen, weil ich liebe immer noch Competition. Ich bin jemand, der sich sehr, 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 sehr gerne misst. Aber ich muss auch gestehen, dass ich einfach nicht mehr die Zeit habe, um im Simracing wirklich vorne mitzufahren. Und dementsprechend konzentriere ich mich da ein bisschen mehr auf mein Team und die Fahrer.
Mhm. Was ja auch immer keiner so weiß oder man es nicht so oft sieht, mit welchem Sim-Setup man zu Hause fährt. Das ist immer eine spannende Frage und das sehen auch mal viele so, was habt ihr denn zu Hause unterm Hintern? Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, Paul, du fährst auf dem Bürostuhl. Also krasse Sache an der Stelle. Was hast du sonst noch für ein Setup zu Hause?
Ja, ansonsten bloß mein Thrustmaster T300 RS und meine T3 PA Pro Pedale. Ja, ansonsten eben noch die VR und ein paar Monitore. und ein paar Monitore hiervon dran, die mir halt beim Fahren überhaupt nichts bringen.
Ja, aber da bist du krass ausgestattet und 12 Stunden lang hat dann auch der Hintern ordentlich wehgetan. Willst du mal umbauen auf einen Rennsitz oder sagst du, nö, ich komme damit auch ganz gut klar und erstmal so weiterfahren?
Naja, das Problem ist eher der Platz. Mhm. Ich habe keinen Platz mehr, wenn ich hier einen Rig hinstelle, kann ich das Fenster nur noch über das Rig öffnen. Und es ist dann gerade nachts, wenn es dunkel ist, stelle ich mir dann schwierig vor.
Ja, aber Respekt, dass du das durchgerockt hast, ja.
Ja, danke.
Wahnsinn. René, bei dir, du hast ja auch schon vielleicht ein paar Motion-Simulatoren unterm Hintern gehabt. Wie ist bei dir so der Wunsch oder der Platz zu Hause?
Platz ist eigentlich ganz gut. Ich habe natürlich, da ich ja schon seit Jahren jetzt nur noch von zu Hause arbeite, mit Studio 397 und R-Factor, habe ich dediziertes Büro, wo auch Platz ist für einen Simulator. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so gut ausgestattet wie der Max, weil ich muss gestehen, ich bin relativ einfach geworden, was mein Setup angeht, eben weil ich mittlerweile auch genug Zeit in den echten Rennautos verbringen darf. Ich habe einen SimLab Rig, eine Menge von SimFormula-Ausstattung, Heusingfeld Sprint Pedals, einen CSL Elite, mit verschiedenen Aufsätzen, also kein Clubsport mehr. Das hatte ich damals, das habe ich ausgetauscht gegen das Elite. Und auch kein fancy Direct Drive Wheel. Und dazu noch 3 Bildschirme, weil VR habe ich ein bisschen aufgegeben momentan, weil ich leider wenig damit zurechtkomme vom Kopf. Mhm. Und dementsprechend wieder zurück zu Triples.
Ja, und der Max, jetzt verrat doch mal, wie dein Setup zu Hause aussieht. Ich glaube, du hast die besten, oder? Pedale und Lenkräder?
Ja, so in die Richtung, glaube ich, wird es hoffentlich gehen, zumindest bei dem Preis. Also ich habe ein selbstgebautes Aluminium-Rig. Das haben wir damals im Team selbst zusammengestellt und die Teile dann einzeln bestellt. Also ähnlich wie SimLab eigentlich, nur ein bisschen einfacher aufgebaut, ein bisschen kompakter. Dazu dann Heusingfeld Ultimate-Pedale, dann SimboCube 2 Ultimate mit einmal dem Usher Racing F28 Wireless und dann noch von Simline ein originalgetreues Porsche Wheel aus dem GT3 R. Dazu dann noch einmal Triple Screen mit 144 Hertz, Full HD und noch einen vierten Bildschirm oben drüber für sonstige Angelegenheiten, die halt nicht beim Fahren so direkt auf dem Bildschirm sein sollen. Dann ein Sparco R100 Sitz. Und dazu kommt dann noch eine Menge Equipment für Streamen, wie Kamera, Mikrofon oder Licht oder ja, sonstiges noch dazu. Aber ansonsten, ja, das ist so grob das, was ich habe.
Die große Wunschliste, genau. Man kann ja aber generell sagen, und das haben ja viele auch immer gefragt, wie kann man denn einsteigen? Das ist doch total teuer. Und wenn man sehen kann anhand von Paul, ja, es reicht auch erstmal der Bürostuhl, um dann trotzdem vorne mitzufahren. Es sind ja viele, die gar nicht sich damit mal beschäftigt haben. Klar, man braucht natürlich einen performanten PC. Bei mir war es nur der Laptop, der gerade so jetzt über die Runden kommt, aber das langt für vieles einfach nicht. Aber ihr würdet eigentlich sagen, gerade wenn jetzt einer sagt, oh, ich will mich doch mal mit dem Thema beschäftigen, man kann doch wirklich erstmal langsam einsteigen und dann einfach mal ein bisschen mehr über die Jahre ausgeben. Was würdet ihr jetzt für ein Einsteigerset, sag ich mal, grob rechnen an Preis? Max?
Also Lenkrad und Pedale rund 200 Euro aktuell. Weiß nicht, wie die Preise genau sind, aber ich denke mal rund 200 Euro mit Thrustmaster oder mit Logitech Gear. Und dann normalerweise ist es ja so, man hat einen PC zu Hause und einen Bildschirm zu Hause. Wenn man das nicht hat, dann kommt das eben noch oben drauf. Aber da reicht eigentlich auch schon ein PC von 600, 700 Euro am Anfang. Der wird schon gut was leisten und dann eben noch ein Bildschirm. Den weiß man ja auch, was man dafür braucht. Aber ansonsten das Spiel noch und das war's.
Und Paul, kommst du mit der Kosten hin oder war es bei dir ein bisschen aufwendiger?
Der Rechner jetzt, oder was?
Ja, generell dein Setup. Kommt man da so hin ungefähr mit dem Preis?
Ja, also was Thrustmaster angeht, kommt das wirklich ungefähr hin. Mhm. Gut, die Pedale, die kriegt man extra, die sind nicht bei dem T300 mit dabei. Da müsste man dann wahrscheinlich nochmal einen Huni drauflegen. Aber grob kann man das schon so sagen.
René, wenn du jetzt mal den Vergleich zu einem statischen und einem Motion-Simulator hast, was würde dir jetzt besser gefallen, wenn du das Geld und den Platz hättest?
Wenn ich das Geld und den Platz hätte, dann hätte ich einen Motion-Rig, gebe ich wohl zu, weil es eine sehr interessante Komponente hinzufügt. Wir können jetzt natürlich ewig diskutieren, ist das genau so, wie es im echten Auto ist? Die Diskussion hast du wahrscheinlich schon 3560 Mal in deinem Leben gehabt.
Ja.
Wollte ich auch nicht anfangen. Nee. Ich denke einfach, es es trägt bei zur Immersion, ja. Und das würde mir schon reichen. Ob das jetzt am Ende genauso ist wie das, was ich im Auto auf der Schleife spüre, wäre mir weniger wichtig. Denn für mich sind das, ich nutze es als Trainingstool, definitiv, aber ich unterscheide die beiden Welten für mich immer noch selbst. Ich möchte fahren und ich möchte Competition erleben im Simracing und all die großen Championships, die ich nun mal in echt nicht machen kann. Und dementsprechend ist Immersion ein sehr, sehr großer Faktor. Von daher würde ich mich da auf jeden Fall für Mirschen entscheiden. Also für den Fall, dass du einen übrig hast und ich weiß, wohin damit, dann schicke ich dir die Adresse, ist überhaupt kein Problem.
Ja, ob die Adressen jetzt ausgetauscht werden während der Pause, das werden wir sehen und wir hören uns gleich wieder. Bis dann.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
So, also die Adressen haben wir jetzt noch nicht ausgetauscht von René. Der würde nämlich gerne einen Motion Simulator haben, aber die Frage mal, Max, hast du nicht einen zu Hause stehen?
Motion Simulator?
Ja, nein. Wenn du wollen würdest, nein. Du bist mit
deinem Setup zufrieden. Ja, nee, also es sind dann einfach zu viele Faktoren, die nochmal auf einen zukommen, wo man einfach ein bisschen Zeit wahrscheinlich verlieren wird. Statische Screens sind für mich erstens schon mal besser als VR und wenn dann noch alles um einen rum wackeln würde, dann wäre ich wahrscheinlich noch mal ein Zehntel oder anderthalb langsamer und bei dem Level geht's halt einfach nicht mehr.
Und bei dir, Paul, mit deiner VR, ich glaube, du wärst ganz froh, wenn es auch nicht wackelt, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich würde es gerne mal testen.
Ah, du hast noch nicht getestet, okay.
Nee. Also weder statisch, also weder am Bildschirm in Motion noch in VR. Das würde mich halt beides mal interessieren. Kann man da irgendwo mal testen?
Ja, natürlich kann man das testen. Ich kann dir auf jeden Fall noch ein paar Adressen geben von den einzelnen Simracing-Centern, die unter anderem auch am Nürburgring stehen. Wenn das denn alles wieder aufhat, ist natürlich auch eine Frage, wissen wir nicht, wann das sein wird, aber dann kannst du auf jeden Fall gerne mal da testen. Läuft auch Assetto drauf. Und ich hoffe, also ich meine, wir wissen ja alle noch nicht, ob wirklich Simracing Expo stattfindet oder nicht. Ich weiß nicht, kann es auch sein, dass schon abgesagt wurde, aber ja, dann wäre das natürlich auch nochmal eine Chance, sich da zu treffen und auszutauschen. Aber da gibt es ja so viele Anbieter mittlerweile. Aber ja, dann seid ihr zumindest erstmal für jetzt mit euren Setups soweit, wie ich das verstanden habe, fein. So, aber kommen wir jetzt mal von dem ganzen Technikthema und von den verschiedenen Ligen und Communities auf das brennendste Thema, was aktuell quasi auch schon wieder leider durchgekaut wurde. Aber wir müssen es trotzdem hier auch ansprechen, und zwar eure Meinung zu dem Thema Daniel Abt. Das kann natürlich jetzt nicht ausbleiben an der Stelle. Ihr als echte Simracer, was habt ihr für eine Meinung dazu, wenn ihr so seht, wie jetzt gerade auch die Diskussion ausartet und auch leider ein negatives Licht auf vieles wirft? Paul, was ist denn da so deine Meinung dazu? Oder hast du es gar nicht mitgekriegt oder wäre es dir jetzt erstmal egal?
Nicht mitgekriegt, das stimmt nicht. Also klar kriegt man es mit, wenn man sich damit mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Ich muss sagen, es ist eine schwierige Sache. Also ich finde es einerseits doof, dass er jetzt dadurch seinen Platz im Realen verloren hat. Aber ich kann das auch auf keinsten gutheißen, dass er da einfach ein Simracer reingesetzt hat und das einfach nicht ernst nimmt. Was wirft denn das für ein Licht auf die Serie und auf Simracing? Ah, weiß nicht.
Ja, ist an der Stelle schade. Max, du warst gestern auch bei einem Podcast fleißig im Chat dabei, wo es auch um das Thema ging. Deine Meinung dezidiert dazu ist, glaube ich, auch eindeutig.
Ja, insbesondere nachdem ich mir das Video von ihm angeschaut habe, hat sich halt bei mir die Frage gestellt, warum er denn nicht in das Interview gegangen ist und genau dort gesagt hat, dass das Ganze nur ein Spaß war und jemand anderes für ihn gefahren ist. Es wäre doch die perfekte Vorlage dafür gewesen, das Ganze aufzulösen. Dazu kommt noch, wenn man das Ganze dann als Spaß im Nachhinein deklarieren möchte und öffentlich machen möchte, wo ist denn zum Beispiel irgendein Videomaterial davon, wo die wirklich zusammen was gedreht haben, bei dem jetzt niemand von Twitch dabei war, weil die Ausschnitte fand ich auch ein bisschen, ja, nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Deswegen, warum nicht einfach das dann öffentlich machen? Warum nicht ein bisschen Videomaterial zeigen von dem, was denn vorher aufgenommen wurde? Aber scheinbar gab es da ja einfach nichts. Deswegen glaube ich einfach nur, dass es als Ausrede genutzt wurde. Gerade auch, wenn man Rennfahrer ist oder selbst weiß, wie sich das anfühlt, wenn man jeden anderen immer schlagen möchte, dann macht man natürlich alles, um vorne zu stehen. Und wenn man selbst weiß, dass vielleicht die Pace nicht reicht, dann liegt es eben nahe, dass man es dann eben anders versucht. Und so kann ich mir das eben erklären. Auch wenn ich auf der anderen Seite sagen muss, dass diese Strafe natürlich absolut krass ist und ich auf jeden Fall ihn da verstehen kann und seine Emotionen da verstehen kann, weil das ist schon sehr, sehr hart. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass Audi das Ganze eben ernst nimmt, was wieder gut für uns ist, aber für ihn natürlich bescheiden.
Ja, René, ich meine, du bist jetzt ja auch in der Situation, dass du auch im echten Auto sitzt und auch deine Sponsoren dann natürlich auf dem Auto hast, wobei du jetzt erstmal ja selbst viel investierst. Aber wie siehst du die Situation? Ich meine, muss man sich da wirklich, man muss sich an die Verträge und Gegebenheiten halten. Was ist deine Meinung?
Ich meine, es ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Zum Anfang muss ich sagen, ich habe Daniel jetzt ja schon ein paar Mal getroffen, während wir mit der Formel E zusammengearbeitet haben. Ist ein super netter Typ und alles. Von daher tut es mir persönlich für ihn sehr, sehr leid, dass er sein Cockpit verloren hat. Andererseits, ich bin kein Fan davon, Cheating in welcher Art und Weise auch immer zu erlauben, zu dulden oder sonst was, im Simracing, im E-Sports, vollkommen egal wo. Dementsprechend, dass das Ganze geahndet wird, finde ich gut. Ich sehe es auch wie Max so, dass das Interview eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen wäre, wenn die Story so stimmt. Das sei jetzt mal dahingestellt, weil das kann ich nicht wissen. Ich habe ihn noch nicht angerufen, gefragt oder so, dementsprechend weiß ich darüber nichts. Ich denke, es war sehr unglücklich gewählt. Gerade jetzt, wo wir diese Diskussion darum haben, nimmt man das ernst, nimmt man es nicht ernst, spielt auch, glaube ich, keine ganz so große Rolle, denn ich weiß natürlich jetzt, dass viele der echten Rennfahrer sich jetzt hinstellen und sagen, ja, dann streamen wir halt nicht mehr und das war unser Spaß. Gestern gab es auch einen Kommentar von einem anderen Rennfahrer, der meinte, naja, die Real Racer hätten diese Plattform gebaut und sich für Simracing entschieden und jetzt wird aus ihrem Spaß halt ernst und das wäre unfair. Kann ich damit nicht übereinstimmen. Viele der Real Racer wurden mehr oder weniger von ihren Partnern, Sponsoren, Teams da reingedrückt, weil sie nicht wollten. Es waren ganz andere Companies und Leute, die Simracing und auch deren Events aufgebaut haben. Dementsprechend kann ich da einfach nicht zustimmen, dass jetzt aus ihrer eigenen Sache Sache zu Opfer fallen. Und zudem kommt natürlich hinzu, du bist als Fahrer angestellt irgendwo, ja. Ob das Rennen jetzt virtuell oder real stattfindet, spielt keine Rolle, denn letztendlich wollen Partner und Sponsoren, egal ob der Championship oder deines Teams, irgendwie sichtbar sein, das Jahr über, wenn wir keinen Motorsport kriegen sollten, denn dafür haben sie bezahlt. Und das ist nun mal sein Job. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme, egal aus welchem Grund auch immer, jemand anders zu meinem Job zu schicken und dann hoffe, damit durchzukommen, spielt das überhaupt keine Rolle, ob ich nachher sage, es war ein lustiger Scherz und hier ist ein cooles Video dazu. Ich würde wahrscheinlich trotzdem gefeuert werden. Und das zu Recht. Denn letztendlich ist das, wofür ich bezahlt werde und das, wofür ich stehe, ja. Und Daniel, gerade weil er aus der Audi-Familie kommt und viele Jahre da verbracht hat, sollte wissen, dass er für mehr als seinen eigenen Twitch-Kanal steht und für mehr als sein eigenes Image. Dass es jetzt damit endet, dass er gleich sein ganzes Cockpit verloren hat. Ich muss gestehen, das mag vielleicht etwas überzogen wirken. Andererseits müssen wir auch sagen, was hatte Audi für eine Möglichkeit? Wir wissen, Audi hatte frühere Skandale, die sie ein bisschen schlecht aussehen lassen, gerade mit den Worten Betrüger, sonstiges. Da musste man irgendwann jetzt einfach mal einen Präzedenzfall setzen und zeigen, hey, mittlerweile ist es anders. Wir sind nicht mehr, schieb ihn raus, sondern die Dinge laufen jetzt hier anders. Da kam Daniel dann natürlich im Prinzip ganz recht für die Aktion. Zum anderen hat Audi natürlich auch eine ganze Riege an DTM-Fahrern jetzt rumsitzen, die alle um das Cockpit buhlen, weil Daniels Vertrag ja eh ausgelaufen wäre nach der Saison. Von daher kommt dann halt alles zusammen und dann war die Tür schon halb offen und diese Aktion hat es dann wahrscheinlich dann ganz geöffnet, dafür ihn zu kicken nach dem Motto, einen neuen Fahrer auszuprobieren. Ja, unglücklich, aber wir müssen alle mit den Konsequenzen unserer Fehler leben. Das gilt auch für Daniel Abt. Und auch wenn ihn das jetzt leider das Cockpit gekostet hat, bin ich doch der Meinung, hätte man mit rechnen müssen, muss man sich darüber bewusst sein und ist okay, so wie es passiert ist.
Ja, ich meine, es stehen ja auch alle in der Öffentlichkeit und das ist jetzt so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil es ist so unheimlich schade, weil ihr habt ja als Simracer seit Jahren eure Communities aufgebaut, mühsamst euch da reingesetzt, das so ein bisschen promotet. Ihr habt dann natürlich auch gegen Windmühlen teilweise gekämpft, weil viele Fahrer ja vorher schon gesagt haben, so, das ist nur Gaming, ja, wo man sich ja mal drüber aufregen kann, weil es ist ja was ihr ja auch schon gesagt habt, mit stundenlangen Setups, mit Skins bauen, mit nochmal perfektionieren mit angelegt und dann wird das so ein bisschen kaputt gemacht. Ich meine, Paul, du bist in der RFVGT ja natürlich auch in der Community, die extrem breit aufgestellt ist. Wie war das denn bei euch so in der Diskussion? Ist es für euch zu sagen, ja, man kann ja mal einen Prank machen, man kann ja auch mal Spaß haben, aber halt nicht in einem offiziellen Rennen? Wurde da bei euch viel diskutiert?
Ja, es wurde diskutiert und auch da gehen die Meinungen auseinander. Gerade was das Cockpit halt angeht, was den Rausschmiss angeht, dass keiner das Cheaten oder das Schummeln da gut heißt, das ist, glaube ich, logisch und auch klar. Sonst wären diejenigen dann auch an der falschen Stelle bei uns. Jeder sieht es halt anders.
Ja, das ist, es ist eine verzwickte Situation, aber ich sag mal, Max, ich meine, bei iRacing, ihr habt ja auch ein riesen Thema, dass man da, wie du ja auch sagst, das professionelle Level so weit oben hat. Klar, es gab ja auch schon Situationen in Rennen, wo man sich dann mal wegdreht, auch wenn man gegen einen Profi fährt, dann steckt man es weg, ärgert man sich, aber ihr fahrt ja auch alle auf einem Niveau, weil ihr nehmt es halt einfach ernst.
Ja, das ist korrekt. Also für uns gerade jetzt auch in unserer Situation, wir nehmen das vollkommen ernst. Für uns ist es wichtig, dass wir uns auch wenn wir nur vor dem Computer sitzen und nur auf der Rennstrecke fahren virtuell, dass wir uns trotzdem professionell verhalten und dass wir keine Aussagen tätigen oder keine Aktionen machen, die irgendjemandem oder unseren Sponsoren oder dem Team oder dem Sponsor der Serie schaden könnten. Also wir sind da selbst schon in der, also wenn ich sage schon, dann meine ich eben nicht nur die Rennfahrer, die halt auf der echten Strecke fahren, sind da in der Pflicht, sondern eben auch schon wir, die jetzt seit erst wahrscheinlich 2 Jahren diesen Boom im Simracing haben. Also und bei uns ist es schon angekommen, dass wir uns zu verhalten haben, so wie wir eben mit jemandem sprechen würden, den wir noch gar nicht kennen. Und dementsprechend ist es halt einfach schade zu sehen, dass damit so leichtfertig umgegangen wird. Und nochmal zu dem Thema, dass plötzlich die echten Rennfahrer aufhören zu streamen. Also ich streame selbst und wenn man weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn tausende Leute zuschauen, genauso auch wie man in ein Interview gibt, was nachher im Fernsehen von 20, 30, 40, 50.000 Leuten gesehen wird, dann braucht man da keine Angst darum zu haben, dass man aus seinem Team geschmissen wird oder dass man Sponsoren verliert. Ganz im Gegenteil, weil die Aufmerksamkeit, die hilft ja dann nur allen Parteien. Und dementsprechend verstehe ich diesen Move nicht ganz. Aber ich glaube einfach, dass die da Angst haben, dass sie ja diesen Spaß, den sie mit Simracing haben, im Endeffekt negativ ausgelegt bekommen würden.
Ich meine, zum Abschluss, wir hoffen ja alle, dass jetzt dem Motorsport, der ja sowieso schon auch ein bisschen kränkelt und gerade das Thema Sim-Motorsport ja immer diese knisternde Spannung hat, trotzdem keinen Abbruch tut und man sich wieder zusammenreißt und auch zusammenfindet, was man sich ja wünschen kann. René, als Abschluss jetzt, sag ich mal, als positive Message, jetzt mal plattformunabhängig für die Sim-Racing-Szene, was würdest du jetzt als positive Message für die Community mitgeben, was hoffentlich jetzt für die Zukunft zum Tragen kommt?
Also ich denke, wir sollten uns die großen Diskussionen darüber sparen, was echt ist und was nicht. Es ist nämlich ziemlich einfach. Die Competition ist echt. Es spielt keine Rolle, ob das virtuelle Rennen oder echte Rennen sind. Jeder, der beides mal erlebt hat, egal ob jetzt Motorsport als echte Competition oder jede andere Sportart, weiß, dass Competition im virtuellen Bereich genauso echt ist. Dementsprechend denke ich, da sollte man sich einfach aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich tatsächlich die Events zu machen. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die jetzt an Simracing arbeiten, die versuchen zu pushen. Natürlich auch jede Menge neue Leute, die reinkommen, was fantastisch ist. Und ich hoffe einfach, dass, wenn Motorsport jetzt hoffentlich bald zurückkommt, ich möchte ja auch gern an das erste Rennen der Saison endlich fahren, dass wir trotzdem daran denken, dass Simracing jetzt ein Teil ist, der bleiben sollte und bleiben muss. Denn er ist Teil des Motorsports, trotzdem seine eigene Disziplin, die es wert ist, beachtet zu werden. Egal, ob wir jetzt wieder Formel 1, DTM oder sonst was sehen, hoffe ich da einfach, dass die Akzeptanz, die jetzt durch die Situation gestiegen ist für Simracing, dass wir die mitnehmen können und weiterhin unser Hobby präsentieren können und vor allem weiterhin sehr, sehr schöne Events fahren können.
Ja, super. Das ist eigentlich genauso, was mir auch immer am Herzen liegt, dass man das vielleicht ein bisschen mehr verbindet und auch einfach den Respekt sowohl dem einen als auch dem anderen gegenüber zollt. Paul, dein Abschlusswort für ja hoffentlich positiven Outlook für Simracing.
Ja, wie René schon gesagt hat, einfach, dass das Simracing weiterhin seinen Platz im Motorsport behält, dass man die Neulinge an die Hand nimmt, gerade in Communities, denen zeigt, wie man sich halt zu verhalten hat auf der Strecke oder halt im Forum, im Teamspeak etc. Also ich kann halt nicht so mit dem Wissen von der Rennstrecke umgehen, wie es bei René der Fall ist. Deswegen eher so auf die Communities gerichtet. Ja, und dass man einfach ein glückliches Miteinander findet auf der Strecke und neben der Strecke, dass das einfach weiterhin so vorangetrieben wird.
Wie siehst du es, Max, zum Abschluss?
Ja, ich schließe mich da René und Paul an. Insbesondere, dass man Simracing einfach weiterhin ganz normal als Sport betrachtet. Insbesondere, wenn es eben auf dem Level ausgetragen wird, auf dem wir aktuell sind. Aber gleichzeitig, jeder Sport braucht auch was Einsteigerfreundliches und dementsprechend brauchen wir neue Leute und dementsprechend jeder, der sich für Motorsport interessiert, der sollte unbedingt mal Simracing ausprobieren. Auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht das Geld hat, dann kann man ja trotzdem vielleicht mal sich was zu Weihnachten wünschen oder ein bisschen Geld ansparen und dann sieht man, ob es einem gefällt oder nicht. Aber wir als Sport sind natürlich darauf angewiesen, dass wir, auch wenn es doof klingt, aber ja, Jugendförderung betreiben.
Ja, und ich hoffe, dass wir auch alle dann nach so ein paar Wochen oder Monaten, wo sich das alles ein bisschen legt, wieder den Blick nach vorne richten können und einfach diesen Corona-Wahnsinn, der ja dann auch ein bisschen was dazu beigetragen hat, vergessen können. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank euch drei. Das war wirklich super spannend. Es hat mir total Spaß gemacht, auch eure Eindrücke zu hören. Und ja, vielen Dank, dass ihr die Zeit heute bei uns hier verbracht habt.
Gerne.
Dankeschön. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.